Niemand ist sich näher wie seinem eigenen Körper. Wo immer wir hingehen, ist unser Körper immer dabei. Und wenn wir verstehen, dass wir mit unserem Körper auch in einer partnerschaftlichen Beziehung sind, dann realisieren wir irgendwann, wow, eigentlich ist das der wichtigste Partner in meinem Leben. Ich möchte Menschen auch dazu anregen, zu überlegen, wie reden sie eigentlich mit dem eigenen Körper? Will mir mein Körper eventuell etwas sagen?
Unser Körper spricht die ganze Zeit zu uns, aber viele hören nicht hin. Vielmehr wollen sie, dass er schweigt, dass der Körper einfach nur funktioniert. Und das tut er wie eine Maschine eine gewisse Zeit lang, bis er kaputt geht. Und daran gehen wir selbst kaputt. Erst dann merken viele, dass die ganze Zeit etwas schiefgelaufen ist. Doch so weit braucht es nicht zu kommen, sagt die Physiotherapeutin Dr. Monika Leitner. In ihrem Buch Körperkompetenz erklärt sie, was gesund leben wirklich bedeutet und was wir dabei sehr oft übersehen. Liebe Zuseher, ich verspreche Ihnen einige Aha-Momente und damit begrüße ich Sie ganz herzlich zu einer neuen Ausgabe von Elsa auf 1. Und auch Sie begrüße ich ganz herzlich, Frau Dr. Leitner. Schön, dass Sie da sind.
Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr aufs Gespräch.
Frau Leitner, was bedeutet für Sie denn eigentlich Gesundheit?
Das ist ein sehr komplexes Thema und ich hole ein bisschen aus. Gesundheit grundsätzlich ist was sehr Dynamisches. Es ist nicht Starres. Es ist sehr statisch. Als Beispiel, ich habe letztes Wochenende eine kleine Erkältung gehabt. Und da kann man gewisse Körpersymptome feststellen, die vorher nicht vorhanden waren. Dann sind sie stärker spürbar und dann vergehen sie auch wieder. Und das ist eine Phase, wo man sich, wenn man eine Linie zeichnen würde, eher der Krankheit zurechnen würde. Und dann gibt es Tage und Phasen und Monate und Jahre, wo man sich mehr im gesunden Bereich spürt. Also ich verwende diese Linie, die ist nicht von mir, sondern die ist von Medizinsoziologen Aaron Antonowski entwickelt worden, dass wir Gesundheit als ein Kontinuum betrachten. Mhm. Und an verschiedenen Momenten eines Tages kann das sein, aber auch einer Woche, eines Jahres, eines Jahrzehnts fühlen wir uns mit unserem Gesundheitsbefinden an verschiedenen Punkten auf dieser Linie. Also es ist einmal was sehr Dynamisches. Und Gesundheit ist für mich nicht unbedingt das Freisein von sämtlichen Krankheiten und sämtlichen Einschränkungen, weil das wäre ein sehr absolutes Gesundheitsverständnis, das uns als Menschen, glaube ich, eher unglücklich machen würde. Gesundheit ist für mich das in Balance finden, in der Mitte bleiben können, auch wenn ich zwischendurch mal eine Krankheit habe, wenn zwischendurch mal eine Diagnose gestellt wird oder wenn ich oft auch mit dem zunehmenden Alter verbunden, einmal eine körperliche Einschränkung erleide. Und in dieser Situation auch in einer wohlwollenden, liebevollen Verbindung mit dem eigenen Körper zu sein, das ist für mich Gesundheit. Und Gesundheit ist aber ebenso, wenn ich jetzt Einschränkungen habe, dass ich im Rahmen dieser Einschränkung auslote, was gibt es noch für Möglichkeiten? Welchen Möglichkeitsspielraum habe ich trotz gewissen Einschränkungen und Einbußen? Und diesen Möglichkeitsspielraum nicht nur auszuloten, sondern auch auszuleben, rauszufinden und auch zu erforschen. Mhm. Das beinhaltet genauso Gesundheit. Und es ist letztlich die Bewältigung von den verschiedenen Bedingungen und Umwelteinflüssen und Lebensereignissen, denen wir im Laufe eines Lebens ausgesetzt sind.
Ja, es gehört ja auch dazu, dass man seinen Körper spürt. Viele würden vielleicht diese Frage, ob sie gesund sind, gar nicht so leicht beantworten können, weil viele die Verbindung zum eigenen Körper verloren haben. Sie sprechen auch davon, dass viele eine sehr ungesunde Beziehung zum eigenen Körper haben. Inwiefern zeigt sich sowas und was hat das für Konsequenzen?
Ja, die ungesunde Beziehung, das ist schon so ein bisschen eine Bewertung. Und ich möchte eigentlich gar nicht die Beziehung bewerten, sondern ich möchte sagen, es gibt Beziehungen, die einen mehr in Verbindung mit dem eigenen Sein bringen können und die einen eher entfremden. Ja, ich glaube aber, dass eine Beziehung, die in die Verbindung spürt, auch Gesundheit schaffen kann. Ja, und es gibt natürlich Lebensphasen und Ich habe lange Jahre als Dozentin für Physiotherapie unterrichtet und ich hatte auch das ganze Thema Gesundheit unterrichtet, Gesundheitsförderung, Gesundheitskompetenz. Und ich habe natürlich festgestellt, dass bei meinen Studierenden, die im Durchschnitt 22, 23 Jahre alt sind, sich kaum noch jemand mit dem Thema Gesundheit befasst hat, weil meistens im jugendlichen Alter die Gesundheit noch in einem sehr guten Zustand ist. Und einer der Momente, wo sich ein Mensch mit dem Thema befassen beginnt, ist, wenn es einmal nicht mehr funktioniert. Und natürlich gibt es Ausnahmen, dass auch Kinder schon krank werden. Auch bei mir war das der Fall. Ich war als Kind schwer krank. Das hat wahrscheinlich auch mitbewirkt, dass ich mich auf dieses Gesundheitsthema eingelassen habe. Und so gibt es halt verschiedene Lebensereignisse, die einen früher oder später mit dem Thema konfrontieren. Und dann gibt es in der Konfrontation mit dem Thema natürlich verschiedene Reaktionsweisen. Ich kann den Körper delegieren und sagen, liebes Gesundheitswesen, schau du mal, dass du mich wieder auf Vordermann bringst. Ich kann aber genauso Eigenverantwortung übernehmen und mich mit meinem eigenen körperlichen Geschehen zu befassen beginnen, kann in den Körper auch reinspüren, kann eine gewisse Nähe entwickeln, ein gewisses nach innen spüren und damit wäre ein ganz ein anderer Umgang, wäre ein Weg gelegt für einen anderen Umgang, wenn es jetzt zur Konfrontation mit Krankheit oder Einschränkung oder Diagnosen kommt.
Ja, die meisten sehen ja, wenn dann eine Krankheit auftaucht, die wollen ja eher, dass der Körper wieder schweigt. Die wollen, dass er weiter funktioniert. Sie wollen ihn zum Schweigen bringen. Man sagt ja auch, eine Krankheit bekämpfen. Damit bekämpft man ja dann auch in gewisser Weise sich selbst. Also ist das eher die gängige Sichtweise, dass man sagt, man will halt einfach, man hört nicht hin, dass der Körper jetzt damit etwas sagt, wenn er krank ist oder einen Hinweis vielleicht gibt, sondern eher das Runterdrücken.
Ja, ich glaube, es ist eine häufige Sichtweise. Ich habe es in meiner Berufslaufbahn als Physiotherapeutin sehr häufig an meinen Patienten erlebt. Wenn eine Funktionsstörung da ist, entweder Schock oder Panik und das muss jetzt sofort wieder gut werden. Und das ist auch völlig verständlich, ja. Wenn etwas gut funktioniert, und plötzlich ist das nicht mehr so, dann komme ich natürlich in einen Erschreckmoment hinein. Und die Frage, die sich stellt, ist, wie gehe ich jetzt mit meinem Körper weiter? Und ich habe da für mich zwei verschiedene Beziehungsmöglichkeiten herauskristallisiert, die ich auch in meinem Buch beschrieben habe. Die eine ist die sehr funktionale Beziehung. Das heißt, mein Körper funktioniert und das ist super und ich bin froh, wenn er all das macht, was er machen soll. Und dann werde ich keine sehr nahe Beziehung zum eigenen Leib haben. Diese funktionale Beziehung wird mit zwei möglichen Fallstricken versehen sein. Eine Fallstrick, dass ich mit dieser funktionalen Beziehung vielleicht in diese Selbstoptimierung hineingehe, weil ein Trend XY sagt, das ist jetzt angesagt. Und der zweite Fallstrick ist, dass ich in diese Abgabe der Selbstverantwortung hineingebe und sage, so liebes Gesundheitswesen, ich delegiere meine Gesundheit an dich. Und im Gegensatz dazu möchte ich eben auch einladen, mit diesem Thema der Körperkompetenz und der Körperbeziehung, dass ein Mensch in eine sehr nahe, liebevolle, auf Augenhöhe stattfindende Beziehung mit dem eigenen Körper kommt, wo Kommunikation stattfindet, wo man hinhört und wo man sich Zeit nimmt, wie in der Kommunikation, die wir jetzt doch haben, wo wir versuchen, aufeinander einzugehen, wo Ihre Worte mich bewegen und ich versuche, eine Antwort drauf zu gehen. Genauso kann es in der Kommunikation mit dem Körper sein und ich versuche dann zu überlegen, okay, was will mir mein Körper eventuell etwas sagen? Gibt es auch eine Sinnhaftigkeit, warum das genau jetzt passiert? Und wenn ich dann in dieser nahen, liebevollen Beziehung auch in eine Dankbarkeit hineinkommen und eventuell auch erkenne, wow, was ist denn das für ein Wunder, mein Körper, wenn ich in die Wertschätzung reinkomme, dann wird es mir überhaupt nicht mehr schwerfallen, auch in die Verantwortung zu geben, weil ich dann sehr gerne eine Antwort gebe, weil ich in einem Dialog bin mit meinem Körper.
Sie haben mir in einem Buch einen sehr, ja, für viele komischen Vergleich gezogen, nämlich einen Partnerschaftsratgeber. Also man soll sich da einige Tipps suchen, wie man sozusagen mit dem eigenen Körper kommuniziert.
Ja, ich habe das sehr keck gefunden und ich wollte das so ein bisschen neckisch auch an den Anfang meines Buches stellen. Und ganz grundsätzlich, jetzt ohne diese humorvolle, ohne diesen humorvollen Beigeschmack, niemand ist sich näher wie seinem eigenen Körper. Wo immer wir hingehen, ist unser Körper immer dabei. Und wenn wir verstehen, dass wir mit unserem Körper auch in einer partnerschaftlichen Beziehung sind, dann realisieren wir irgendwann, wow, eigentlich ist das der wichtigste Partner in meinem Leben. Weil ohne dem, wow, da wird es schwierig. Ja. Und wenn ich jetzt diesen Vergleich heranziehe, dass mein Körper ein wichtiger Partner ist, mit dem ich durch das Leben und durch die verschiedenen Lebenserfahrungen gehen kann, dann komme ich natürlich automatisch zu diesem Vergleich und ich wage dann diesen Transfer von diesen Partnerschaftsempfehlungen, dass ich dann sage, okay, was gibt's denn da für Parallelen? Ja? Und eine Parallele ist zum Beispiel, dass man in einer Partnerschaft nicht nur in einer Liebesbeziehung ist, sondern auch in einer Freundschaft. Und was macht eine Freundschaft aus? Die Werte einer Freundschaft sind Nähe, Vertrauen, Offenheit, Bereitschaft hinzuhören. Ja, was gibt's Wunderbares, wenn ich das jetzt transferiere in die Beziehung zu meinem eigenen Körper? Was kann da auch an Vertrauen wachsen zum eigenen Körper, zur eigenen Kraft des Körpers, auch zur Kraft des Immunsystems zum Beispiel, wenn ich hier in den Dialog einsteige? Oder ein weiterer Tipp aus diesem Partnerschaftsratgeber, wertschätzend kommunizieren. Ich meine, Kommunikation ist einfach die wichtige Basis in einer Partnerschaft. Und ich möchte Menschen auch dazu anregen, zu überlegen, wie reden sie eigentlich mit dem eigenen Körper? Und ich habe als Physiotherapeutin lange Zeit gelitten, weil ich all die Verfluchungen und die Verdammungen von meinen Patienten gehört habe, die sie ihrem eigenen Körper zusprechen. Mhm. Das scheiß Knie, jetzt habe ich am Wochenende ein Match und bitte mach du mich jetzt gesund. Oder der verdammte Knöchel, jetzt habe ich einen Wanderurlaub geplant in den Bergen und ich bin umgeknickt und habe eine Bandverletzung. Oder die furchtbaren Beine, die seit Jahren so aufgequollen sind und die ich absolut grässlich finde. Das sind jetzt nur ein paar Beispiele, aber jeder, der jetzt da zuhört, kann sich selber mal fragen, wie habe ich mit meinem Körper schon gesprochen?
Ich denke, das kennt jeder. Ja.
Worte haben Wirkung. Worte haben Wirkung. Schon nur, wenn sie nicht ausgesprochen sind und wenn ich das nur als Selbstgespräch sage, das wissen wir heute. Ein Gedanke hat einen biochemischen Einfluss, der sofort körperlich, physiologisch in meinem Körper Wirkungen hervorruft, ja. Und in dem Sinn, um wieder auf den Partnerschaftsratgeber zurückzukommen, wertschätzend kommunizieren. Ja, ich bin überzeugt, wenn wir überhaupt einmal in die Wertschätzung hineinfinden, das bedeutet, dass wir das Wunder im Körper erkennen. Wenn wir das erkennen, dann wird Wertschätzung recht schnell fast automatisiert werden, weil ich gar nicht mehr anders kann, als meinem Körper auch zu danken. Und dann wird der Umgang, wenn Symptome auftauchen, auch wenn sie mir einen Strich durch die Rechnung machen, dann werden die Gedanken und die Worte, die ich meinem Körper zusage, wahrscheinlich anders sein und wohlwollender sein. Wirklich mit Wohlwollen, ja. Oder ein weiterer Punkt dieses Partnerschaftsratgebers, auch gewisse Dinge mit Humor nehmen, weil Humor gerade entschärfen kann. Humor kann ganz viel Druck aus der Situation nehmen. Ja. Und ich denke, das ist im Umgang mit dem Körper auch eine Hilfe. Ich denke, das kann man transferieren, weil auch mein Körper nervt mich manchmal und dann zwickt's im Rücken oder bei Frauen kommt in gewissen Jahren die Hitze in Wellen auf einen zu und da hilft Humor, eindeutig. Ja. Und wenn ich dann nicht gerade in Panik verfalle oder in eine innere Verdammung oder Verfluchung, sondern sage, ah, ein Schmunzler vielleicht als erste Reaktion oder okay, nehmen wir mit Humor oder was willst man jetzt sagen, dann ist es einfach etwas, was auch Entspannung lösen kann und Druck rausnehmen kann. Und das ist übrigens für die Heilung ein ganz wichtiger Punkt, weil wenn wir in diesem Anspannungszustand sind im Sympathikus, wird keine Heilung stattfinden. Wir brauchen für Heilung und für Regeneration den Parasympathikus. Und da kann uns die eigene Einstellung auch hinführen.
Ja, das wollte ich jetzt die ganze Zeit fragen, wie das ist, was man dann, weil Sie sagen ja jetzt, die Gedanken sind eben wichtig, auch für den Heilungsprozess, dass man sich besser fühlt, beziehungsweise schlechte Gedanken wirken sich auch aus. Also was würden Sie jetzt sagen, was gibt es für Konsequenzen, wenn ich in eine gute Beziehung mit meinem Körper stehe oder gehe und was hat es für Konsequenzen, wenn es eine schlechte Beziehung ist, wo ich nicht hinhöre? Vielleicht kann man das in einer Antwort knapp formulieren.
Ja, ich möchte die Konsequenzen gar nicht pauschalisieren. Es wird Folgen geben, ob ich in dieser einen funktionalen Beziehung oder in einer nahen Beziehung auf Augenhöhe bin mit meinem Körper und im Dialog. Wenn wir jetzt gerade eine Absicht damit verbinden, also ich begebe mich jetzt, so wie die Frau Leitner das sagt, in eine liebevolle, nahe Beziehung, weil dann das und das resultiert, dann ist damit wieder eine Absicht verbunden, die mir zu starr ist. Ja, weil letztlich können wir uns frei entscheiden, welchen Weg ich gehen will und ob jetzt aus dieser liebevollen, nahen Körperbeziehung Gesundheit resultiert oder nicht, haben wir letztlich nicht hundertprozentige Kontrolle. Das heißt, mein Plädoyer geht vielmehr in die Richtung, ich glaube schon, dass es gesundheitliche Folgen und Wirkungen hat, auf jeden Fall, aber nicht so, dass man die Kontrolle hat drüber und ich gehe den Weg, damit ich genau das erreiche. Ich glaube aber, dass viel mehr resultieren kann als nur ein gesundheitlicher Nutzen, sondern dass mit dieser lebendigen Beziehung ganz viel Lebensfreude, Lebenslust, Lebendigkeit erfahren werden kann. Weil wenn wir in diese Körperbeziehung kommen, dann sind wir in der Mitte, zu der wir gemeint sind. Wir sind nämlich nicht getrennte Anteile in unserem Sein. Dass ich den Geist irgendwo verorten kann und den Körper irgendwo verorten kann und die Psyche und dann irgendwo ist noch die Seele, sondern wir sind eines, wir sind ganz. Und ich glaube, viele Menschen haben das in den letzten Jahren auch schon erlebt, wenn wir in diese Verbindung reinkommen, das tut uns gut. Weil genau in diese Einheit, in dieses Einssein, in das sollten wir kommen. Wir sind zu dem geschaffen. Und deswegen ist der Weg, über den Körper auch wieder in diese Einheit zu finden, auch ein Weg, in die eigene Mitte zu finden.
Ja, eine Sache haben Sie vorher auch angesprochen, und zwar das Immunsystem beziehungsweise die Möglichkeit dann auch der Selbstheilung, wenn man mehr auf den eigenen Körper hört. Sie haben ja vorher gesagt, es ist schnell mal, und das kennen wahrscheinlich viele auch bei einer Krankheit, der erste Reflex, wo man sagt, jetzt gehe ich zu einem Arzt, zu einem Therapeuten oder frage ChatGPT, was auch immer. Aber man will sofort woanders hin oder anders Rat holen, der einen dann hilft, dass das jetzt so schnell wie möglich wieder weggeht und gut wird. Dabei hätten wir aber eigentlich selber ganz viel Potenzial, uns einerseits eben selbst zu heilen und auch selbst vielleicht mehr herauszufinden, was uns wirklich fehlt. Warum haben wir da diese Verbindung oder dieses Vertrauen verloren und wie kriegen wir es zurück, dass wir auch selbst die Kraft haben, dass wir uns oftmals helfen?
Ich glaube, wir haben uns sehr stark von unserem eigenen Körper entfremdet. Da gibt es wahrscheinlich verschiedene Ursachen. Vielleicht können wir darüber später noch sprechen. Aber diese Entfremdung hat auch dazu geführt, dass wir gewisse intuitive Anlagen, die wir im Körper haben, nicht mehr fühlen können. Und wie Sie früher gesagt haben, es ist verstehbar, dass wenn jemand Symptome hat und eine Funktionseinbuße, dass man sofort Hilfe sucht, wie wenn man den Schalter gerade umlegen könnte und es ist alles so wie vorher. Das ist eigentlich aus dem Menschsein völlig verstehbar. Es gibt aber auch die Möglichkeit, dass wir diese körpereigene Intelligenz, die somatische Intelligenz in uns wieder mehr entdecken und ausgraben. Sie ist in uns, sie ist verborgen, sie ist vergraben, sie muss wie archäologisch wieder ausgegraben werden, damit wir den Zugang haben. Und so ist es zum Beispiel, wenn wir Krankheitssymptome haben, dann sind wir ein Mensch, der sehr entfremdet ist, ist eher geneigt, sich eine Tablette einzuwerfen, damit die Symptome weggehen, als kurz in den Körper reinzuspüren und zu sagen, hey, lieber Körper, was brauchst du jetzt gerade? Und mein Körper sagt mir zum Beispiel ganz oft, ich brauche mehr Schlaf. Oder am besten wäre es, ich würde mich jetzt gerade ins Bett legen, um genau diese Symptome auch auf ganz natürliche Art und Weise auszukurieren, weil das ganze Heilungswunder findet sowieso im Körper selber statt. Also der Körper hat eine immense Selbstregulationsfunktion. Und wenn ich jetzt dem Körper so lauschen würde und auf seine Symptome, die er mir meldet, eingehen würde und mich ins Bett lege, dann kann der Körper tatsächlich in seine Heilungsphasen kommen und es kann sein, dass der Körper innerhalb von einer gewissen Zeit wiederhergestellt ist. Ja. Und das ist jetzt nur ein Beispiel für somatische Intelligenz, dass wir reinhören und sagen, was brauchst du jetzt? Und es gibt ganz viele natürliche Wege, natürliche Wege, die eigentlich ganz einfach sind und die auch schnell zur Verfügung stehen, die wir aber oft nicht nützen. Wir nützen auch oft nicht mehr die Wahrnehmung, wie geht's uns hier drinnen? Habe ich jetzt wirklich Hunger oder esse ich jetzt, weil es jetzt gerade 12 Uhr ist? Also auch die Nahrungsaufnahme, das Essen oder die Verträglichkeit eines Lebensmittels. Wir spüren manchmal gar nicht mal richtig, was vertragen wir gut, was vertragen wir nicht. Und körperliche Intelligenz heißt, dass ich auf meinen Körper höre und dann weiß ich, ja, dieses Nahrungsmittel oder in dieser Zubereitungsform vertrage ich nicht mehr gut. Und wenn ich meinem Körper, den ich schätze, dann Antwort gebe, dann bedeutet das in der Konsequenz, dass es für mich kein Verzicht ist, sondern ich weiß, wie mein Körper ganz individuell funktioniert und dann würde ich auf dieses Nahrungsmittel oder auf diese Zubereitungsart verzichten, damit ich mir selber Gutes tue und auch meinem Körper.
Ja, vielfach, glaube ich, ist es nicht nur die Entfremdung, sondern vor allem auch die Zeit oder halt die Entfremdung durch einen Zeitdruck, der herrscht, weil sich das halt viele auch nicht leisten können, dass sie eben schlafen, wenn sie schlafen sollten. Viele spüren, dass sie müde sind, aber trinken einen Kaffee, weil sie wach bleiben müssen. Also ich glaube, das ist halt sehr oft auch das Problem, dass der Körper funktionieren soll, dass er schnell wieder funktionieren soll, weil es einfach notwendig ist. Was raten Sie dann diesen Menschen?
Ja, es gibt tatsächlich im Leben Situationen, denen man in diesem Druck nicht komplett entfliehen kann. Ich weiß das. Da gibt es nur das Beispiel von jungen Müttern, die wahnsinnig viel organisieren, vielleicht noch ein Neugeborenes zu Hause haben.
Das wollte ich nämlich gerade auch sagen, ja,
mit mehreren Kindern schlagen und das ist vollkommen klar und da gibt es kein einfaches Rezept, ja? Und da geht es manchmal wirklich drum, dem Körper alle Dankbarkeit und alle Wertschätzung auch in Gedanken zu schicken, damit man durch gewisse Engpassphasen durchkommt. Und gleichzeitig möchte ich aber feststellen, dass wir als Menschen immer auch frei entscheiden können. Das heißt, wir dürfen uns in einer solchen Situation auch hinterfragen, habe ich diesen Druck wirklich und ist er wirklich unausweichlich? Liegt es auch an meiner Entscheidung? Kann ich eventuell eine Weichenstellung vornehmen? Also ich halte mich da sehr gern an Viktor Frankl, der sagt, es ist die letzte der menschlichen Freiheit, die Wahl der Einstellung zu wählen zu den Dingen. Ich kann die Einstellung zu den Dingen wählen. Und ich glaube, wir Menschen sind uns manchmal zu wenig bewusst, dass wir da auch sehr, wir haben mehr Entscheidungsfreiheit, wie wir manchmal glauben, ja. Aber wie gesagt, es gibt gewisse Engpässe im Leben, die gibt es sicher. Dann kann ich nur versuchen, dem Körper im Setting alles Mögliche Gute zu tun, damit ich ihn durch diesen Engpass durchbringe. Aber sonst, jetzt gerade im Berufsleben zum Beispiel, wenn eine Person unter großem Druck steht in geschäftlichen Angelegenheiten, weil es einfach auch die Option gibt, die Karriereleiter hochzuklettern. Da gibt es Entscheidungsmöglichkeiten. Und da habe ich als Mensch die freie Wahl zu sagen, mache ich jetzt meinen Körper kaputt, damit ich noch 2 Stufen in der Karriereleiter höher komme, oder horche ich auf meinen Körper, weil ganz viele Signale da sind. Und ich hatte selber einen unglaublich bewegenden Moment in meiner Laufbahn. Ich war in einem Kurs für Schlaganfallrehabilitation und vor mir sitzt auf der Übungsbank ein Manager um die 40, der mit Halbseitenlähmung vor mir sitzt, den ich jetzt anschließend behandelt habe. Und er fängt bitterlich zu weinen an. Er sitzt mit seiner Halbseitenlähmung, spastischer Arm, spastisches Bein und sagt, Frau Leitner, ich habe alle Signale überhört. Sie waren da über Jahre. Ich habe alle Signale überhört und jetzt sitze ich da. Ich weiß, dass meine Halbseitenlähmung nie komplett reversibel sein wird. Ich weiß, dass ich mit Therapie noch eine gewisse Funktionalität erreichen werde. Und der hat bitterlich geweint. Und das war für mich ein sehr, sehr berührender Moment. Und vergleichen wir das einmal nur mit dem Cockpit eines Autos. Wenn bei uns im Auto, also jeder Autofahrer wird mit diesem Bild wahrscheinlich viel anfangen können, wenn eine Kontrollleuchte aufgeht, ja, dann überlege ich mir, was heißt denn diese Kontrollleuchte, ja? Wir kämen nie auf die Idee, ein schwarzes Klebeband drüber zu kleben und frisch fröhlich weiterzufahren und das Vertrauen zu haben, das Auto wird das schon machen. Ich kann jetzt die nächsten 1000 Kilometer fahren. Das wird kein Autofahrer machen. Mit dem Körper machen wir das aber. Und deswegen erstens einmal hinhören. Was will mir mein Körper sagen? Was kann ich selber tun? Wo kann ich auch in die Eigenverantwortung gehen? Und auch sich wirklich der Reflexion aussetzen, geht es auch darum, irgendetwas zu verändern? Weil auch eine Krankheit oder irgendein schicksalhaftes Ereignis mit einer Funktionseinschränkung kann manchmal eine Weichenstellung sein, die wir aber erst rückblickend als Weichenstellung erkennen und oft sind wir dann dankbar. Søren Kierkegaard sagt, das Leben kann nur in der Retrospektive verstanden werden, leben können wir es nur vorwärts. Und viele Menschen würden behaupten, wenn sie irgendeine Krankheit erlebt haben oder eine Diagnose erhalten haben, viele behaupten dann rückblickend, das hat ganz was Wichtiges in meinem Leben bewirkt und ich bin von da an anders weitergegangen. Aber ich halte wirklich diese Entscheidungsfreiheit des Menschen auch in diesen Drucksituationen, die möchte ich hochhalten und ich überprüfe mich selber auch. Und das kann man nur, wenn man in die Eigenreflexion geht. Und da will ich ja mit meinem Buch auch einladen, zu mehr Bewusstheit zu kommen. Was motiviert mich? Was treibt mich an? Wo sind meine inneren Antreiber? Wo sind meine Ängste dahinter? Und so weiter und so fort. Und all diese Punkte, die ich aufgezählt habe, sind im Prinzip die wertvollsten Aspekte für eine Persönlichkeitsveränderung, für Persönlichkeitswachstum. Aber nur, wenn ich bewusst damit umgehe.
Frühzeitig informiert zu sein, ist entscheidend. Aufklärung kann Leben retten. Das ist nur mit Ihrer Spende möglich. Gemeinsam gegen Gleichschaltung und Propaganda. Wir senden, Sie spenden.
Die Welt steht nicht mehr im Gleichgewicht. Kriege, Krisen, Unsicherheiten. Wenn unsere Erde ins Wanken gerät, braucht es Menschen mit Haltung. Halten wir gemeinsam den Frieden wieder hoch. Die auf 1 Friedensmedaille 2026. Alles für den Frieden. Jetzt im auf 1 Shop bestellen.
Ja, was mir immer wieder auffällt, ist, dass es vielen schwerfällt, überhaupt reinzuhören, auch jetzt in die Gedanken oder in die eigenen Empfindungen einzutauchen, weil da viele auch Angst haben, dass sie vielleicht auch dann etwas verändern müssen oder was sie dann erwartet, wenn sie eben wirklich hinhören, ob das jetzt eben nur der Körper ist oder auch die Seele.
Die Angst ist völlig verstehbar, das ist auch so menschlich. Sie haben das Wort müssen erwähnt, was ich dann ändern muss, oder? Und ich möchte dieses Müssen gern wegnehmen. Es gibt kein Müssen. Jeder Mensch ist immer frei in seinen Entscheidungen. Es gibt kein Müssen. Man muss sich auch nicht mit dem Körper befassen. Man muss sich auch nicht um seine Gesundheit kümmern. Jeder ist frei. Ich kann nur aus meiner Lebenserfahrung sagen, wenn man sich seinen Ängsten stellt, und wenn man bereit ist, hinzuschauen und etwas, was im Unbewussten schon längerer Zeit brodelt, an die Bewusstseinsebene zu holen, dass ein unglaublicher Reichtum resultieren wird. Auch wenn eine gewisse Wegstrecke in der Bearbeitung dieser Aspekte dann nicht immer einfach ist, es resultiert eine unglaubliche Freiheit. Und ich kann jetzt mit 58 Jahren sagen, ich habe auch einige Prozesse in meinem Leben erlebt, aber ich bin heute so frei wie noch nie in meinem Leben zuvor. Und ich bin auch deswegen frei, weil ich bei bestimmten Aspekten, die aufgeploppt sind, dann hingeschaut habe. Und ich bin eine sehr mutige Frau und ich hatte immer den Mut, mich dem Thema hinzugeben und mich mit dem Thema auseinanderzusetzen und befassen. Und dieser Mut hat mich auch reich beschenkt. Weil wenn man dann einmal Ängste bearbeitet, dann wird man sie auch los. Ängste wird man sich nicht los, wenn man sie immer wieder runterdrückt. Und Ängste sind einer der wichtigsten Entwicklungsmotoren in unserem Leben. Also man darf Ängste auch willkommen heißen. Und es gehört zum Menschsein, dass wir Ängste haben. Aber wenn wir uns mit diesen Ängsten befassen und mit gewissen Themen, die so im Unbewussten brodeln, dann werden wir beschenkt mit Lebendigkeit, mit Freiheit, mit mehr Lebensfreude, mit mehr Entfaltungsmöglichkeiten. Potenzial wird freigesetzt. Dazu möchte ich auch ermutigen.
Ja, dazu ermutigen viele Ärzte jetzt zum Beispiel eben nicht. Und das ist was, was ich mir vorher auch gedacht habe, wenn sie sagen, ja, man sollte halt dann daran denken, dass man mehr auf sich hört, oder hätte ich das vorher schon auf diese Anzeichen gehört, dann hätte ich diese größere Krankheit nicht bekommen. Und da habe ich mir gedacht, ja, aber das sagt dir halt auch in der Medizin sehr oft niemand. Und dann gehen sie, diese Menschen, zu einem Arzt mit irgendeinem Symptom, irgendeiner Beschwerde, und dann wird die ja eben auch meistens nur runtergedrückt. Ja, das Symptom behandelt, aber nie die Ursache und nie auch mal gesagt, ja, vielleicht solltest du mehr schlafen oder vielleicht solltest du mehr glücklich sein oder solche Dinge oder mit deinen Ängsten konfrontieren. Also das erfährst du ja in der Medizin kaum jetzt, solche Antworten oder solche Lösungsvorschläge.
Ja, wir haben ein sehr schwieriges Geschehen im Moment im Gesundheitswesen, und es gibt Anteile vom Gesundheitswesen, die ich sehr stark schätze. Wer schon einmal auf einer Notfallstation gelandet ist mit einer Notfallsituation, oder wer einmal schon eine Schmerzintervention brauchte, der weiß auch, dass wir Aspekte im Gesundheitswesen haben, für die wir sehr, sehr dankbar sein dürfen. Aber es gibt leider einen großen Bereich, der Menschen leider nicht dazu ermuntert, hinzuhören und Selbstverantwortung zu übernehmen. Und wir haben aber auch einen Bereich, wo man auf der anderen Seite vom Pferd runterfällt und mit den kleinsten Symptomen in riesengroßen Ängsten durch ein X-Vorsorge-Screening-Programm durchläuft, in der Panik, nur ja, die und die Diagnose nicht zu erhalten. Und dann ist man auch wieder sehr, sehr angstgetrieben, ja. Und es kann manchmal ein Medikament ein unglaublicher Segen sein, aber wie Sie das richtig gesagt haben, werden Medikamente oft oder sehr häufig verabreicht, um Symptome zu unterdrücken. Und da haben wir sehr, sehr viele Fragen zu stellen, und da brauchen wir auch in unserem Gesundheitswesen wirklich eine Erneuerung und eine Hinwendung zu ganz vielen anderen Aspekten, auch Aspekte, die über das rein biologische Materielle hinausgehen. Also ich glaube, an diesem Punkt sind wir, und ich glaube auch, dass die Entwicklung in diese neue Richtung auch weisen wird. Ja, der Körper ist nicht nur Biologie, der Körper ist auch Geist, der Körper ist auch nicht Materielles.
Relativ am Beginn haben Sie etwas gesagt, nämlich dass junge Leute sich kaum mit dem Thema Gesundheit, zumindest wie Sie das erlebt haben, auseinandersetzen. Das würde ich heute ganz anders sagen. Ich weiß nicht, von wann diese Momentaufnahme ist, aber jetzt kommt es mir eher so vor, dass die Jugend massiv in diesen Gesundheitstrend ist, was man vielleicht auch eben vielfach nicht als Gesundheitstrend, sondern mehr in die Selbstoptimierung sehen kann. Bei vielen geht das dann auch eben sehr übers Ziel hinaus in Richtung auch Schönheits-OPs, ja, von der Selbstoptimierung, wo auch immer jüngere Menschen davon betroffen werden. Und das Ganze ist halt so ein Lifestyle-Thema. Ja, schöner, besser, stärker. Oft aber unter dem Deckmantel, jetzt nicht die Schönheits-OPs vielleicht, aber die Selbstoptimierungstipps und Ratgeber, oft unter dem Deckmantel der Gesundheit. Wo sehen Sie denn hier Gefahren, gerade bei den jungen Menschen jetzt?
Mir gefällt einmal der Begriff der Selbstoptimierung gar nicht so gut, weil in der Selbstoptimierung habe ich den Eindruck, ist mehr diese funktionale Beziehung zum Körper im Vordergrund. Mir würde der Begriff Selbstfürsorge, wohlwollende, gesundheitsfördernde Maßnahmen würden mir besser gefallen. Aber ich weiß, worauf Sie anspielen.
In dem Fall ist es ja eine Selbstoptimierung, weil wenn ich mir jetzt irgendwas reinhaue oder spritze oder sonst irgendwas, dass ich besser werde oder kurzfristig gesünder, leistungsfähiger, sage ich jetzt mal, dann ist es ja Selbstoptimierung, ist es ja eben nicht Selbstfürsorge.
Genau. Man kann, wie gesagt, wenn wir wieder diese Metapher nehmen vom Pferd, oder ich sitze im Pferd, dann bin ich in der Mitte und ich kann rechts runterfallen und links runterfallen. Und dieser Selbstoptimierungstrend ist tatsächlich ein Trend. Es ist en vogue, weiß nicht was für Supplemente zu sich zu nehmen, wobei nicht grundsätzlich per se etwas gegen Supplemente zu sagen ist. Ich selber nehme auch einige Supplemente auf, die ich als sehr wertvoll empfinde. Es stellt sich die Frage, was ist für Körperbeziehung dahinter? Im ganzen Longevity-Aspekt zum Beispiel, Langlebigkeit, jede Woche Thema in den Systemmedien.
Ja, ganz ein großer Trend.
Da gibt es natürlich Personen, die das ganz extrem ausleben, die nehmen 200 Supplemente am Tag zu sich und haben einen Tagesplan, der auf die Minute getimed ist, zwischen Training 1, Training 2, verschiedenen Zellkuren. Also das ist so in einem extremen Maß ausgeführt, dass die Person eigentlich gar nicht mehr in der Arbeit nachgehen kann. Gut, diese Person, die ich meine, die hat sowieso so viel Follower, dass sie von dem leben kann.
Ich habe mir aber da schon mehrere Dokumentationen dazu angesehen. Es gibt schon viele Menschen, ich frage mich dann auch immer, wie die Geld verdienen, aber die haben ab 6 Uhr am Morgen zuerst mal unter die Infrarotlampe, dann das nehmen, das Essen genau portioniert und... Ja, okay, man also kann es auch übertreiben, aber ich sage...
Das kann sich sein, wenn ich diesem Trend folge und mich meinem ganzen Tag nur mit meiner Gesundheit befasse, dann stelle ich die Sinnhaftigkeit des Lebens auch in Frage, weil es ist aus meiner Sicht nicht der Sinn, dass ich mich 24 Stunden um meine Gesundheit kümmere. Nein, ich glaube, dass die Gesundheit ein Thema ist, die mir in meinem Menschsein hilft, in der ich dann wirklich meiner Berufung nachgehen kann, die ich in diesem Leben erfüllen darf. Das ist jetzt ein sehr extremes Beispiel und ich glaube, dass diese Personen zu einem Teil auch diesen Trend folgen, ohne in echtem Kontakt mit ihrem Körper zu sein. Die machen etwas, das aber eventuell durch Ängste motiviert ist. Das kann die Angst sein, Gewicht zuzunehmen. Das kann die Angst sein, vorzeitig eine Hautalterung zu haben. Und das kann die Angst sein, letztlich ist es in allem die Angst zu sterben. Mhm. Und ich glaube, dass im Longevity-Trend, es gibt auch einige positive, gute Aspekte, finde ich, aber grundsätzlich steckt bei einer Person, die zum Beispiel 10.000 Euro Jahresabonnement zahlt in einer Longevity-Klinik und sich dreimal in der Woche dorthin begibt und dann in die Kältekapsel schlüpft und dann noch eine Stunde Infrarotbehandlung und 5 verschiedene Zellkuren macht, ich glaube letztlich, dass auch eine Angst vor dem Sterben dahinter ist.
Das sagt ja schon, der Begriff der Longevity ist ja die Langlebigkeit.
Genau. Und ich glaube, dass unser Leben deswegen so wertvoll ist, weil es auch begrenzt ist. Und wenn sich Menschen, und jetzt hier wieder der Appell, bewusst zu werden, wenn sich Menschen damit befassen, dass unser Leben zwischen einer Spanne, zwischen Geburt und Tod gelebt werden darf, und die Spanne endet aber mit dem Tod, und wenn ich mich bereits zu Lebzeiten mit meinem Sterben befasse, das ist wieder so ein Beispiel, wie ich vorher erwähnt habe, wenn ich mich mit diesen Ängsten befasse, dann entsteht viel mehr Freiheit und Lebendigkeit. Und ich befasse mich mit meinem Sterben und ich glaube, dass ich lebendiger durchs Leben gehen kann und ich empfinde auch wesentlich mehr Lebensfreude, weil der Tod nicht mehr der Schrecken ist, der im Unbewussten ruht und wo ich weiß nicht was für Mittel und Trends nachfolge, nur damit dieses Ereignis nicht eintritt, weil sie sowieso unrealistisch ist.
Ja, viele von diesen Menschen sagen ja, sie leben gesund. Das ist ja das, was viele jetzt auch, die diesen Ratgebern folgen oder die halt einfach diesen Trend folgen, die würden jetzt sagen, sie leben gesund, sie machen das für ihre Gesundheit.
Ich bin sicher, dass in diesen verschiedenen Therapieformen Aspekte stecken, die tatsächlich gesund machen. Da sind schon auch gesundheitsfördernde Anteile drinnen. Ja. Die Frage ist, will ich alles hochtechnisiert machen? Oder versuche ich, zu einem artgerechten Leben zurückzufinden? Und artgerechtes Leben heißt für mich, auch wieder in die Verbindung zur Natur zu kommen. Und da kann ich manches gratis und auf viel einfache Weise erhalten.
Sie haben jetzt gerade die Angst vor dem Älterwerden auch angesprochen. Da gibt es ja auch Studien, dass man schneller altert, wenn man Angst vorm Älterwerden hat.
Also es gibt tatsächlich Untersuchungen, die darauf hinweisen, dass wenn Menschen ein positives Altersbild haben, also eine Vision, dass Alter nicht nur mit einem ständigen Abfall zu tun hat, mit einem Abfall, den es ganz sicher irgendwann mal gibt, aber ich kann den ja auch auf einem höheren Level halten, wenn Menschen eine positive Vision ihres eigenen Altersprozesses haben und auch dankbarer sind, dann leben sie tatsächlich länger. Da gibt es Untersuchungen, ja. Also das bedeutet, dass das Denken, das Mindset über das Altern auch einen gewissen lebensverlängernden Aspekt haben kann. Wobei, es stellt sich ja grundsätzlich die Frage, geht es nur um die Lebensverlängerung, dem Leben mehr Jahre geben oder den Jahren mehr Leben? Und da sind wir natürlich wieder beim Thema, viele Menschen wünschen sich natürlich einerseits ein langes Leben, aber auch ein möglichst gesundes Leben. Und das ist die Gesundheitsspanne, damit ich auch im hohen Alter noch eine möglichst große Mobilität und Selbstständigkeit habe. Und zu dem kann man natürlich was beitragen, auch durch den eigenen Lebensstil.
Ja, es geht ja vor allem bei vielen auch ums Aussehen, also ums nicht älter werden, oft gar nicht so um die Gesundheit, wenn ich mir eben manche so Trends ansehe, sondern wirklich ums Schönbleiben, nicht altern. Aber da ist ja dann schon das impliziert, dass man das Altern bekämpft. Und da sagen Sie, das ist ja an sich ja schon einmal ein fehlerhafter oder ein nicht so guter Zugang.
Ja, also das Altern kann letztlich, also natürlich kann jeder Mensch frei sich entscheiden, das Altern zu bekämpfen. Ich halte es für keine gute Lösung, weil der Kampf einfach reiner Widerstand bedeutet. Und es geht beim Altern hauptsächlich um das Thema der Akzeptanz. Und wenn wir in die Natur schauen, dann würde ich einem Baum im Herbst, ich würde auch nicht unter dem Baum stehen und sagen, hey, ihr Blätter da oben, ihr verfärbt euch jetzt bitte nicht und ihr fallt ja nicht runter. Ja? Also wenn wir nur die Zyklen in der Natur anschauen und die Jahreszeiten betrachten, dann ist es ein natürlicher Zyklus des Lebens, dass im Herbst die Blätter fallen. Und genauso erleben wir in der Lebensspanne von Geburt bis Tod, erleben wir verschiedene Jahreszeiten. Ich bin jetzt wahrscheinlich so im Spätsommer oder im Frühherbst und da gibt es natürlich auch schon Veränderungen. Und für mich wäre es Menschen unwürdig, diese Veränderungen jetzt zu bekämpfen. Ja, es gibt manchmal auch Situationen, wo ich jetzt vielleicht im Spiegel wieder ein paar mehr Lachfalten entdecke, oder sonst Veränderungen an meiner Haut wahrnehme, wenn ich merke, ja, die Spannkraft geht verloren, das Gewebe wird lockerer, die Muskulatur nimmt auch ab. Aber wenn ich das bekämpfe, dann wehre ich mich gegen einen Zyklus, der im Grunde genommen völlig natürlich ist. Und in dem Sinn geht es für mich wirklich hauptsächlich um die Akzeptanz. Aber das bedeutet nicht, dass ich jetzt alle Viere von mir strecke und sage, okay, das ist jetzt so und es wird jetzt nur mehr verfallmäßig nach unten gehen, sondern ich bin mir sehr wohl bewusst, was ich Positives dazu beitragen kann, dass dieser körperliche Verfall langsamer vonstatten geht und gleichzeitig darf ich mir bewusst werden, dass mit diesem körperlichen Abnehmen von Funktionalität auch ein neuer Reichtum entsteht von ganz vielen anderen Dingen. Das muss man unbedingt sehen und das geht weit über das körperlich-ästhetische Schönheitsempfinden hinaus. Dass Menschen mit dem Älterwerden merken, ah, das ist so schön, ich werde viel gelassener, ich werde barmherziger, ich habe viel mehr Selbstliebe für mich, ich werde ruhiger, ich habe mehr Weitsicht, ich habe mehr innere Weite in mir und kann gewisse Dinge mehr tolerieren. Ich gehe liebevoller mit Menschen um, meine Liebesfähigkeit entwickelt sich, etc., etc. Also das ist genauso mit diesem natürlichen Zyklus verbunden, dass unser Leben auch eine Begrenzung haben wird. Und diese Dinge, da gibt es einen riesengroßen Raum, in dem sich diese Dinge im Älterwerden sogar noch weiten können. Also es gibt auch ein Expansionspotenzial im Alter. Und schon aufgrund dessen finde ich es so wichtig, dass wir in unserer Gesellschaft alt und jung miteinander verbinden und das möglichst integriert halten. Ich meine, alte Menschen sind sowas Wertvolles, liefern so einen wertvollen Beitrag für unsere Gesellschaft. Die Alten profitieren von den Jungen, die Jungen profitieren von den Alten. Und wenn wir Alte als müssen wir wegsperren und sind nicht mehr funktional und im Berufsleben erfahren das ja viele Menschen, dass sie nicht mehr gebraucht werden, weil sie vielleicht nicht mehr diese Leistungsfähigkeit hatten, die sie vor 20 Jahren hatten und so weiter. Das ist ein völliges Missverständnis da. Ja, es werden gewisse körperliche Funktionen erhalten Einbußen, aber viele andere Funktionen haben noch ein Entwicklungspotenzial und sind als sehr, sehr wertvoll zu betrachten und leisten einen ganz wichtigen Bestandteil und ein Puzzleteilchen in unserem sozialen Gefüge.
Ja, es ist ja vielfach eine Wertfrage der Gesellschaft, wenn eben hauptsächlich oberflächliche Werte in einer Gesellschaft zählen, wie eben Aussehen, schönes Aussehen und Leistungsfähigkeit, dann werden Dinge wie Barmherzigkeit oder Weisheit rücken dann eher in den Hintergrund, beziehungsweise sind nicht so viel wert. In anderen Kulturen sind die Älteren ja viel mehr, werden viel mehr geehrt, sind mehr, viel mehr wert. Bei uns war das vielleicht auch mal anders, aber mittlerweile ist es halt wirklich so, dass man eher, ja, eben Leistungsgesellschaft so schnell wie möglich aussortieren und weg, kostet Geld, hält uns alle auf, brauchen wir nicht und eben schön, stark, schnell ist halt das Wichtigste.
Genau. Und mir fällt noch ein Aspekt auf, den Sie früher erwähnt haben, bezüglich im Älterwerden, wo auch Schönheit schwindet, oder? Als erstens einmal liegt Schönheit sowieso im Auge des Betrachters. Schönheit ist relativ. Und ein wichtiger Aspekt, der manche Menschen dann im Prozess des Älterwerdens wahrscheinlich schwerfällt, ist diese Identifikationsfrage. Und wer sich extrem intensiv mit seinem Körper identifiziert und mit seinem Aussehen und mit der Schönheit, das kann ein riesengroßer Fallstrick sein. Weil Schönheit kann in einem kurzen Moment durch einen Unfall zunichte gemacht werden. Und wenn die ganze Identität auf diesem Wahrnehmen meiner Schönheit beruht, aber genauso gut im Körper. Ich habe einen komplett durchtrainierten Körper, der gesund und funktional ist und fit ist. Und durch einen kurzen Moment, ein schicksalshafter Moment, kann diese Vitalität zerstört werden. Wenn Menschen jetzt ihre Identifikation ganz auf das Körperliche setzen, das ist die Seite, wo man auch wieder vom Pferd runterfallen kann, und die Identifikation liegt in der Schönheit und in der Vitalität und in der Fitness, dann wird dieser Person wahrscheinlich der Boden unter den Füßen weggezogen werden. Und deswegen geht es hier auch wirklich darum, sich mit seiner eigenen Identität zu befassen. Wenn ich mich darüber identifiziere, dass ich eine makellose Haut habe und faltenlos bis zum Tod komme, dann wird das Auftreten der ersten Falten mich zutiefst erschüttern. Wenn ich aber meine Identifikation auch in meinem Sein habe, in meinem Wesen, in der Person, die ich auch bin, ich bin nicht nur Körper, ich bin auch Seele, ich bin auch Geist, ich bin auch Psyche. Wenn ich meine Identifikation in meinem Sein finde, dann wird das an einem ganz anderen Ort verankert sein, stärker verankert sein. Dann werde ich mich auch mit meiner Essenz verbinden. Und da ist so die Frage, haben oder sein. Schönheit kann ich haben, ich kann sie verlieren. Vitalität kann ich haben, ich kann sie aber auch verlieren. Und Erich Fromm hat sich ja mit dem Thema befasst, haben oder sein. Und Erich Fromm sagt, wenn ich bin, was ich habe, und dann verliere, was ich habe, was bleibt dann? Aber wenn ich bin, wer ich bin, dann habe ich meine Identifikation in einem Boden verankert, der Halt gibt. Dann weiß ich nämlich, auch wenn die Gesundheit schwindet oder wenn meine Schönheit schwindet oder wenn mein Gesicht durchzogen ist von Falten, die eigentlich nichts anderes bedeuten, wie dass ich dieses Leben gelebt habe, dann ich habe ein Fundament, das mich tragt bis zum Tod und auch darüber hinaus.
Es klingt oft einfacher, als es ist, der zu sein, der man ist. Wenn man sich nämlich anschaut auf YouTube und welche Videos auch, zu welchen Themen es besonders viele Videos gibt und auch sehr viel geklickt sind, dann ist das sehr oft die Frage, wer bin ich wirklich? Was will ich wirklich? Wo soll ich hin? Einfach, wo es um sich selbst entdecken geht. Das sind zentrale Fragen, die viele Menschen bis ins Alter mitnehmen, die sich ja gar nicht selbst kennen, gar nicht beantworten können, wer man überhaupt ist oder was überhaupt die eigene Identität, das eigene Sein ausmacht, von dem Sie sprechen. Was haben Sie denn da für Tipps, dass man das vielleicht auch erspürt und rausfindet, dass man sich eben vielleicht nicht durch Oberflächlichkeiten identifizieren muss, wenn man das andere ja gar nicht weiß?
Das Wort Oberflächlichkeit triggert mich gerade, dass Sie erwähnt haben. Das ist schon ein Schlüssel. Es braucht die Bereitschaft, in die Tiefe zu gehen. Und da gibt's, es ist kein Muss. Niemand muss in die Tiefe gehen. Niemand muss tiefgründig gewisse Fragen des Lebens ergründen. Es ist ein Angebot, es ist eine Einladung. Aber wenn Menschen bewusst werden wollen, dann brauchen sie in erster Linie auch den Rückzug. Und gerade in dieser Zeit ist es wirklich ein schweres Unterfangen, weil wir werden bombardiert von Informationen. Ich glaube, in der ganzen Menschheitsgeschichte hat es wahrscheinlich keinen Moment gegeben, wo der Mensch tagtäglich mit so vielen Informationen konfrontiert wird, die ja unser Gehirn vollkommen überfordern, und dann sind es ja meistens noch negative Nachrichten. Dann die Ablenkungen durch verschiedene Trends, durch gewisses Themen, die jetzt gesellschaftlich en vogue sind. Und es braucht die Bereitschaft, sich all dem zu entziehen, zu sagen, hey, stopp, stopp. Wo bin ich da eigentlich drinnen? Und wenn jemand die Bereitschaft hat, mehr in das innere Sein zu finden oder überhaupt einmal rauszufinden, wer bin ich? Wozu bin ich da? Was ist meine Essenz? Dann braucht man Rückzug und es braucht dazu auch Stille. Ich kann nicht in der Geschäftigkeit des alltäglichen Lebens bleiben. Ich rate Menschen, dass sie sich jeden Tag ein paar Minuten Zeit nehmen, der Stille. Einmal pro Woche vielleicht eine Stunde, einmal pro Monat vielleicht ein Wochenende, einmal pro Jahr mehrere Tage, wie auch immer das in das persönliche Leben zu integrieren ist. Rückzug, völlige Reizarmut. Und da gibt's jemanden, der einen guten Spruch losgelassen hat: Stille ist nichts für Feiglinge.
Das
die Stille muss man aushalten, weil man dann wieder mit den Ängsten konfrontiert, wie die, was mag jetzt da vielleicht alles emporkommen.
Ja, das hatten wir vorhin. Ja.
Und diese Angst muss man nicht haben, weil man kann sich mitteilen. Und dieses Mitteilen ist auch ein ganz wichtiges Thema in unserer heutigen Zeit. Dieses Mitteilen, einander mitteilen, auch Gemeinschaft suchen mit anderen. Ich muss nicht ganz alleine durchs Leben gehen. Und da spielt es überhaupt keine Rolle, ob man in einer Partnerschaft ist oder nicht. Es gibt so viele Menschen, die sich in einer Partnerschaft sehr einsam fühlen und sich nicht mitteilen können mit den Dingen, die ganz tief in ihnen drinnen sind. Aber grundsätzlich der Rückzug, in die Stille gehen, reinzuhorchen, sich den Reizen zu entziehen, auch den ganzen digitalen Medien für eine gewisse Zeit zu entziehen und zu spüren. Und dann aber auch in körperliche Erfahrungen zu gehen. Atmen. Ein riesengroßer Schlüssel, in die Wahrnehmung des Körpers reinzugehen. Was sagt mir mein Körper? Wo gibt Spannung? Wie kann ich arbeiten, dass ich das lösen kann? Das sind Themen, die wahrscheinlich eine Rolle spielen. Und wenn jetzt jemand merkt, es ploppen Themen auf, die man alleine nicht bewältigen kann und auch nicht bewältigen kann, wenn man sich mit einer nahestehenden, vertrauten Person unterhält, dann kann man immer noch Fachpersonen aufsuchen, mit denen man gewisse Themen intensiver betrachtet und da auch fachliche Hilfe bekommt. Man muss nicht Angst haben, wenn man in die Tiefe geht. Ich mache Mut und ich lade ein, weil das Geschenk, das resultiert, befreit und lebendig macht.
Das bringt uns auch schon zu unserer Abschlussfrage für heute, nämlich was würden Sie jedem Zuschauer heute, hier und jetzt empfehlen? Der erste kleine Schritt, wenn er sagt, er will mehr Verbindung zu seinem Körper aufbauen.
Es braucht Neugierde, es braucht Interesse. Genauso, wenn ich mich jetzt mit Ihnen unterhalte und ich denke mir, ah, das ist sehr interessant, dem möchte ich noch nachgehen. Mich interessiert, wie kommen Sie jetzt zu dieser Haltung? Das ist ein Sinnbild. Ja? Wenn ich jetzt in Bezug gehe mit meinem Körper zu überlegen, ah, interessant, ich habe das noch gar nie so genau angeschaut, aber wenn ich da jetzt wirklich Kontakt aufnehmen kann, was will mir mein Körper sagen? Das ist einmal der erste Schritt, die Bereitschaft. Ich möchte in Beziehung gehen, ich möchte in Kommunikation gehen. Und Kommunikation beinhaltet Hinhören, wirklich die Fühler ausstrecken und lauschen. Lauschen ist für mich ein Wort, das ich liebe, weil es noch so ein aktives Hinhören ist. Es ist nicht nur ein passives Zuhören, es ist die Lausche ausrichten und hinhören. Und dann schauen, was will mir mein Körper sagen? Atmen und in Körpererfahrungen gehen. Das heißt, Dinge mit dem Körper machen, die man vielleicht schon lange Zeit nicht mehr gemacht hat. Oder Dinge ganz anders machen. Einmal die Kleidung anders anziehen. Wir haben ja eine Gewohnheit, dass wir mit einem bestimmten Bein in die Hose und mit einem bestimmten Arm in die Bluse und in den Pullover und Dinge mal anders machen. Oder wenn wir uns nach dem Duschen abtrocknen, einmal den Körper in einer anderen Reihenfolge abtrocknen oder einen Spaziergang einmal in der umgekehrten Runde zu beginnen. Dinge anders machen, neue Körpererfahrungen suchen, wenn jemand in dem Aspekt eingeschränkt ist, dass er nicht mehr schwimmen kann, zu schauen, ja, kann ich vielleicht aber noch rudern oder kann ich noch am Rad fahren oder kann ich noch tanzen, mit dem Körper Erfahrungen machen, schauen, was macht das mit mir. Mut haben. Sobald man in die Körperwahrnehmung, in die Körperverbindung geht, wird das auch Gefühle und Emotionen auslösen. Und das ist etwas sehr Positives. Das macht uns lebendiger. Gefühle wollen nichts anderes als gefühlt werden. Und ich glaube eben, und das ist ja auch der Untertitel meines Buches, es geht darum, dass wir im Körper Heimat finden durch Achtsamkeit und Bewusstheit. Und die Achtsamkeit, das ist diese Erfahrung mit dem Körper. Der Körper kann nicht mit dem Intellekt verstanden werden. Der Körper will gefühlt werden. Und die Achtsamkeit führt durch das Fühlen zur Befreiung vom Körper. Und gleichzeitig braucht es Reflexion, um von der Oberflächlichkeit in die Tiefe zu gehen. Durch Reflexion, durch Stille, durch Rückzug. Und das schafft Bewusstheit. Und das befreit unseren Geist.
Ich danke Ihnen vielmals, Frau Dr. Leitner. Es war wirklich ein sehr spannendes Gespräch. Danke vielmals.
Sehr gerne, danke.
Na, liebe Zuseher, geht es Ihnen wie mir. Auch wenn man bereits gut auf sich schaut, ertappt man sich dann doch dabei, dass es hier vielfach noch Luft nach oben gibt. Vor allem, wenn es darum geht, den Körper öfter bewusst sprechen zu lassen. Wenn Sie mehr dazu wissen wollen, können Sie das Buch Körperkompetenz bei uns im Auf1-Shop erwerben. Und damit verabschiede ich mich bei Ihnen, liebe Zuseher, mit einem gewohnten Hinweis. Wenn Sie Auf1 unterstützen möchten, freuen wir uns, wenn Sie dies mit einer Spende tun. Ich sage herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal bei Elsa Auf1.